Herzlich willkommen zu Deutschland, deine Demokratie, wo wir über alles rund um Demokratie, Politik und Gesellschaft sprechen. Mein Name ist Marc Hamacher und heute sprechen wir mit Herrn Prof. Dr. Fabian Virchow. Er ist studierter Soziologe und Professor für Politikwissenschaften an der Hochschule Düsseldorf, wo er sich insbesondere mit Themen rund um Rechtsradikalismus und Rassismus beschäftigt. Herzlich willkommen hier im Podcast, Herr Prof. Virchow.
Vielen Dank für die Einladung.
Herr Prof. Virchow, kurz zu Ihnen und Ihrer Person. Wer sind Sie, wozu forschen Sie aktuell und wie sieht so Ihr politischer Werdegang, Ihr beruflicher Werdegang aus?
Ja, ich bin, als ich studiert habe, was jetzt schon ein bisschen her ist, eigentlich der Überzeugung gewesen, dass ich mit Hochschule und Universität nichts mehr zu tun habe. Habe dann erstmal im ganz anderen Bereich gearbeitet, im Bereich des Technologietransfers und habe dann auch relativ spät eigentlich promoviert. Mit dem Risiko, eine gute Anstellung zu verlassen. Aber wie das manchmal so ist, wenn man so denn den Eindruck hat, eigentlich interessierst du dich für ein anderes Thema, dann macht man das hoffentlich. Und habe dann relativ spät promoviert zum Thema Militär- und außenpolitische Konzepte der extremen Rechten. Damals würde ich sagen, ein Thema, was kaum beachtet war und ich glaube heute immer noch. Insofern, das ist aber manchmal so, man forscht halt zu irgendwelchen Detailfragen, wenn man so will. Und ob die jemanden wirklich interessieren, das sieht man dann erst im Nachhinein. Und habe dann im Prinzip so ein bisschen klassisch mal ein Jahr an dieser Universität eine Professur vertreten. Ich war ein bisschen länger in Marburg am Zentrum für Konfliktforschung und bin dann 2010 hier an der Hochschule gelandet und habe mit dieser Professur auch die Leitung dieses Forschungsschwerpunkts übernommen und habe dann eine relativ große Bandbreite von Projekten hier mit meinem Team gemacht und im Moment haben wir, glaube ich, so 3-4 größere Projekte. Eins ist gerade zu Ende gegangen, da ging es um die Frage, wie eigentlich junge Menschen auf Deutungsangebote von rechts außen im Bereich Klimawandel, Klimaschutz reagieren, wie die damit umgehen, ob die erkennen, aus welcher Ecke das kommt, wie sie sich mit den Argumenten und so weiter auseinandersetzen. Dann haben wir ein Projekt, das sind wir ungefähr in der Halbzeit finanziert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung. Da geht es um die Frage, wie kommen eigentlich Verbote gegen rechtsextreme Vereinigungen zustande und nützen die eigentlich was? Also tritt die erhoffte Wirkung ein? Ist, glaube ich, im Moment so ein bisschen mein Projekt, wo ich am meisten Engagement selbst reinstecke. Sonst haben wir dann das Glück, dass wir Kolleginnen beschäftigen können. Dann haben wir ein Projekt, was die EU finanziert. Da geht es um Demokratie, Demokratiebildung in Schulen. Und ein viertes Projekt, was das Land finanziert hier. Und da geht es um die Frage, wie eigentlich Sozialarbeiterinnen, das ist hier unser größter Studiengang, vorbereitet werden können auf die Auseinandersetzung mit Antisemitismus, mit Rassismus, mit Rechtsextremismus. Das würde ich vielleicht so als grobe Linie im Bereich der Forschung und dann gibt es natürlich eine Reihe von Publikationen, die, ich will nicht sagen, so nebenbei entstehen, aber wo es nicht immer große Forschungsgelder für gibt.
Viele spannende Themen, über einige davon werden wir gleich noch näher im Detail sprechen. Aber fangen wir mal ein bisschen beim Anfang an. Was ist denn eigentlich Rechtsextremismus?
Na, da gibt es natürlich auch ein bisschen Kontroversen, was das eigentlich ist und wie das definiert wird. Ich würde sagen, Rechtsextremismus ist zunächst mal eine Weltanschauung und dann in vielen Fällen auch eine entsprechende Praxis, die sehr unterschiedlich aussehen kann. Aber zunächst mal eine Weltanschauung, die Idee der Gleichheit der Menschen und damit auch der Idee, dass alle Menschen unveräußerliche Menschenrechte haben, ablehnt. Und stattdessen eine Gesellschaft oder vielleicht nochmal anders, Menschheit eigentlich in Völkern denkt. Und diese Völker sind im Wettstreit miteinander und in diesem Wettstreit geht es dann entsprechend dieser Weltanschauung darum, dass die Völker stark sind, dass sie gesund sind, dass sie leistungsfähig sind. Und dann werden eben andere Aspekte in diese Weltanschauung eingebunden, zum Beispiel die Frage der gesellschaftlichen Hierarchie. Und dass Menschen sozusagen an ihrem Platz stehen und dort auch der Platz ist, in dem sie sich für dieses Volk nützlich machen. Und Unterschiede zwischen den Geschlechtern beispielsweise.
Beides ja Dinge, die in unserer heutigen Welt nicht mehr so sind, wie sie früher waren. Also globalisierte Welt, ne? Es gibt nicht nur immer die Leute, die haben immer hier gewohnt und die werden immer hier wohnen. Ja. Und auf der anderen Seite auch dieses hierarchische Gefälle mit dem alten föderalen System, feudalen System, wie es im Mittelalter vielleicht noch war, ist es ja heute eine ganz andere Welt, die dann halt da sicherlich auch für Konfliktpotenzial sorgen und da vielleicht auch die Extreme verstärken, hervorbringen.
Naja, wenn wir das jetzt nur mit Blick auf die Bundesrepublik angucken und auf die alte Bundesrepublik, dann lässt sich, glaube ich, schon sagen, dass wir in den letzten Jahrzehnten sowas was wie Liberalisierung und Demokratisierung beobachten. Also nehmen wir an, religiöse Vielfalt, sexuelle Vielfalt und so weiter. Das hat sich liberalisiert. Und für einen Teil der Menschen gilt das als Bedrohung und unangemessen, unangenehm, obwohl ja jetzt niemand sie hindert, sozusagen nach ihrem Modell zu leben. Also wenn jemand eine traditionelle Familie gründet und das leben will, okay, alles gut. Ja, und damit glücklich ist, können wir zufrieden sein, dass es glückliche Menschen gibt. Problematisch wird es ja da, wo das sozusagen zur gesellschaftlichen Norm erhoben wird und gesagt wird, okay, nur das ist erlaubt, ist gewünscht und so weiter. Und darum, um solche Fragen, glaube ich, dreht sich halt gerade die große gesellschaftliche Auseinandersetzung. Wie viel Pluralität will diese Gesellschaft? Welche Grenzen zieht sie in welche Richtung?
Was ich mich auch immer frage, ist, ist Rechtsextremismus jetzt schlimmer geworden, weil wir es mehr wahrnehmen, weil wir es öfter hören, weil wir es öfter sehen? Oder war schon so schlimm und es hatte einfach nur nicht die Lautstärke, die es jetzt hat? Weil, wenn Sie das ansprechen, Liberalisierung, eine offenere Gesellschaft, habe ich das Gefühl, das war lange Zeit so und jetzt nehme ich wahr, in den letzten Jahren immer mehr Einschnitte in diesem Bereich, also immer mehr, nee, das finde ich eigentlich nicht gut, dass, weiß ich nicht, zwei Männer heiraten können oder sowas. Also, dass immer mehr Leute sich eben von solchen Sachen bedroht fühlen. Ist das jetzt eine neue Entwicklung oder ist das früher einfach nicht so laut gewesen?
Schwierige Frage, würde ich sagen. Ich glaube, es gibt beides. Also wenn wir so zurückgucken, dann gibt es vielleicht eine Tendenz auch zu sagen, das ist alles ganz neu und ganz neu dramatisch. Darüber wird vielleicht übersehen, dass wir Vorbehalte gegenüber gesellschaftlicher Vielfalt auch früher schon hatten und vielleicht der Anteil der Menschen in der Bundesrepublik, die so ein Bild haben, Bundesrepublik in den 50ern, Aufschwung, Wohlstandsversprechen, der Mann mehr oder weniger Alleinverdiener, die deutsche Mark, nationalstaatliche Souveränität und so weiter. Aber Sie haben das Stichwort schon genannt, Globalisierung hat davon viel verändert. Und da hat sicherlich immer auch Menschen gegeben, die an diesem alten Modell oder diesen gesellschaftlichen Verhältnissen festhalten wollten. Und mit der Globalisierung sind aber die Prozesse, die dieses Modell auch in Frage gestellt haben, also beispielsweise mit Blick auf Migration und den Anteil auch der nicht-europäischen Immigration, stärker geworden und dichter sozusagen an den Alltag der Menschen rangerückt. Und ich würde insofern sagen, wir haben auf der einen Seite schon auch eine stabile Geschichte von Rechtsextremismus, um das ein bisschen plakativ zu sagen. Und auf der anderen Seite haben wir schon auch jetzt in den letzten 15 Jahren, je nachdem, wie man es rechnet, schon auch tatsächlich eine Zunahme des Rechtsextremismus auf der Einstellungsebene, aber vor allem auf der Ebene, dass wir halt reichweitenstarken, ressourcenstarken Akteur haben, nämlich die AfD.
Bevor wir gleich näher auf die AfD zu sprechen kommen, einmal noch der Blick eben in die Historie der BRD. Was gab es denn da jetzt nach dem Zweiten Weltkrieg für rechtsextreme Bewegungen in der Vergangenheit?
Na, wir haben ja, wenn wir das zunächst mal auf der Ebene der Wahlen uns angucken, in den ersten beiden Bundestagen gab es immer noch Parteien, die so ein bisschen in der, Tradition zumindest der antidemokratischen Kräfte der Weimarer Republik und auch zum Teil des Nationalsozialismus, Parteien, die im Bundestag vertreten waren. Das waren überschaubare Stimmanteile zwischen 5% und 10%. Und ist dann 1957 waren die nicht mehr im Bundestag vertreten. Insbesondere, weil die demokratischen Parteien die aufgesogen haben, beziehungsweise weil die entsprechenden Parteiprojekte gescheitert waren und die Menschen dann sich auch zum Teil zurückgezogen haben. Und dann hat es eigentlich über alle Jahrzehnte Versuche gegeben, ein Parteiprojekt rechts von der CDU/CSU zu etablieren, in allen Ebenen, also Kommune, Land und Bundestag, später dann Europäisches Parlament. Und diese Parteien haben unterschiedliche Namen gehabt. Die NPD, Nationaldemokratische Partei, die ist 1964 gegründet. Die gibt es heute noch als Heimat, sehr bedeutungslos. Aber in der zweiten Hälfte der 60er Jahre waren die in 7 Landesparlamenten vertreten und sind nur knapp gescheitert an der Bundestagswahl, in der Bundestagswahl 1969. Und dann hat sich die Szene umformiert. Es gab die Republikaner, es gab die Deutsche Volksunion, um, glaube ich, die beiden erfolgreichsten Projekte auf der Parteiebene zu nennen, die auch in Landtagen vertreten waren. Und dann kurzzeitig eben auch nochmal die NPD in Sachsen und in Mecklenburg-Vorpommern. Also das hat es immer gegeben. Aber sie haben es eben nie in den Bundestag geschafft und sind auch nie dauerhaft in den Landtagen verblieben. Und dann gibt es eben auf der Einstellungsebene, das, was wir über die Umfragen wissen, doch ein relativ stabiles Potenzial, was uns immer gezeigt hat, okay, 10-15%, je nachdem, ist eigentlich zu holen für eine solche Partei. Das ist zeitweise gelungen, aber nicht dauerhaft, hat zum Teil an den, am Personal dieser Parteien auch gelegen und so weiter. Und die spannende Frage, die in der Forschung eigentlich behandelt worden ist, warum hat eigentlich so eine politische Strömung überhaupt überlebt nach dem Ende des Nationalsozialismus? Und die beiden Kollegen Peter Dudek und Gerd Jaschke haben gesagt, es hat sich sozusagen jenseits dieses Parteimilieus sowas wie eine Stammkultur entwickelt. Also eine Kultur, Kulturvereinigung, Jugendvereinigung, Publizistik, die dafür gesorgt hat, dass das Gedankengut eben auch an Generationen weitergegeben wird, die im Nationalsozialismus noch gar nicht geboren waren. Und das, glaube ich, ist wichtig, um zu verstehen, warum es die heute überhaupt noch gibt. Und andere Faktoren sind dann eben relevant dafür, dass sie jetzt so stark geworden sind.
Und was sind jetzt grundsätzlich andere Faktoren, auch eben soziologische Faktoren, die Menschen zu Rechtsextremen machen? Oder zumindest, was sind so die Eigenschaften, die es wahrscheinlicher machen, dass man rechtsextrem wird?
Oh, die zweite Frage ist kompliziert, glaube ich. Naja, weil wir da natürlich immer sehr schnell in der Gefahr sind, zu generalisieren. Und ich würde argumentieren, dass es verschiedene Wege gibt eigentlich in dieses rechtsextreme Gedankengut. Zum Teil wird das familiär weitergegeben. Ja, also wenn eine Familie, das wäre dann Teil dieser rechtsextremen Stammkultur, das erfolgreich sozusagen von den Eltern jeweils an die nachfolgenden Generationen weitergibt, dann ist das ein Weg, in diese Weltanschauung zu kommen. Da wächst man damit auf, besucht vielleicht irgendwelche Jugend- oder Fahrtenlager und dann nimmt man sozusagen sowohl das Habituelle als auch das Weltanschauliche an. Mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit gibt es auch Leute, die sich davon lösen können, glücklicherweise. Aber es gibt eben auch andere Wege. Also ich würde sagen, dass die demokratischen Parteien, bleiben wir mal der Einfachheit halber bei SPD und CDU, beide auch in ihrer Geschichte immer autoritäre nationalistische Bestände hatten. Und auch in den Köpfen der Leute, die sie gewählt haben. Ja. Und solange das einigermaßen sichtbar war, sind die Wählerinnen da auch treu geblieben. Und dann gibt es natürlich Modernisierungstendenzen auch bei den Parteien, Liberalisierungstendenzen, sowohl bei der SPD als auch bei der CDU. Und dann sagen die Leute, das ist nicht mehr meine Partei. Und das ist unterschiedlich, ob wir auf das konservative Lager gucken oder auf das sozialdemokratische, jetzt vereinfacht gesprochen. Und für Sozialdemokratische kann man sagen, ein Teil der Wählerinnen hat die SPD über Hartz IV verloren. Ja, weil die Leute haben gesagt, das vertreten nicht mehr meine Interessen und so weiter. Und es ist eben nicht gelungen, die zurückzuholen. Und die sind ja nicht gleich dann nach rechts außen gewandert, sondern sind erstmal in die Nichtwählerschaft gegangen. Und dann gab es, na, da kommt sozusagen irgendwann kommt ein anderer Akteur, nämlich in diesem Fall die AfD, und macht ein Angebot. Und es gibt weitere Verschiebungen in den politischen Debatten. Also die Migrationsdebatte wird vor allem als Gefahrendebatte geführt. Und dann werden bestimmte andere Angebote plausibler und die Leute wechseln entweder temporär oder dauerhaft dann zu so einem Projekt wie zur AfD. Und bei den Konservativen, nur ganz kurz angedeutet, das ist natürlich eine Partei, die auch gesellschaftliche Modernisierung vorangetrieben hat. Also denkt man mal an Bayern als Technologiestandort, ja, und gleichzeitig der Versuch aber, das zu balancieren mit eher traditionellen Vorstellungen. So. Und das gelingt auch nicht immer. Und also auch da entstehen dann Unzufriedenheiten, man distanziert sich, man geht vielleicht nochmal mit Grummeln zur Wahl und wählt die nochmal und so weiter, je nachdem, wie die Gesamtlage ist. Also insofern, glaube ich, gibt es sehr unterschiedliche Wege da rein und das macht es zum Teil eben auch schwierig zu sagen, es gibt nicht die eine Strategie, um die da wieder rauszuholen.
Wenn wir jetzt mal in dieses Jahr 2013 schauen, AfD wird gegründet, und dann die Entwicklung 2014, 2015, die Flüchtlingskrise kommt. Was waren jetzt quasi so dieses Umfeld, in dem die AfD es geschafft hat, aufzusteigen? Und warum hat sie es jetzt im Vergleich zu den anderen Parteien, die wir eben kurz besprochen haben, geschafft, sich eben dauerhaft zu etablieren und jetzt eben auch so hohe Umfragewerte zu generieren?
Ich glaube, da gibt es verschiedene Teilantworten drauf. Ich fange mal mit dem an, warum ist es gelungen, denen gelungen, sich zu etablieren. Es hat im Prinzip in diesem Rechtsaußenspektrum, und ich benutze jetzt diesen Begriff, weil das durchaus sehr unterschiedliche Akteure sind. Es sind teilweise Leute, die wirklich klassisch zur extremen Rechten gehören. Dann sind es aber zum Teil Leute, die, sag mal, nationalkonservativ sind und so weiter. Das ist sozusagen auch eine Mischung an Milieus, die da immer geguckt hat. Können wir die CDU, CSU weiter nach rechts drücken oder brauchen wir ein eigenes Parteiprojekt? Und die haben aus diesen gescheiterten Projekten gelernt. Ja, und ein Aspekt, der da eine Rolle gespielt hat, war, wir brauchen seriöses Personal. Und wenn man sich die Gründergeneration, wenn man so will, der AfD anguckt, Professorenpartei ist das Stichwort, dann waren das eben etablierte, in gesellschaftlichen Zentrum aktive, wissenschaftlich ausgewiesene Personen, die dieses Projekt gemacht haben. Und sie haben das gemacht, weil sie auch da sozusagen wieder mit Blick auf, ohne den geht's gar nicht, wie bewegen sich die anderen Parteien, weil mit dieser also mit der Politik, die die Merkel-Regierung gemacht hat in der EU-Finanzkrise, sagen wir mal, eine Politik gemacht worden ist, die bisherige Glaubenssätze in diesem Spektrum verletzt hat, so würde ich das sagen. Ja, also dann doch relativ in großem Umfang Ressourcen mobilisiert, um das Finanzsystem stabil zu halten und auch mit Blick auf Transferleistungen beispielsweise nach Griechenland und so weiter. So. Da kann man unterschiedlicher Meinung zu sein, ob das klug war. Im Ergebnis, glaube ich, hat es die Situation stabilisiert. Aber es gibt eben oder gab einen erheblichen Teil von Personen, die gesagt hat, doch, da gab es eine Alternative zu. Das ist ja dieser Zusammenhang. Merkel hat gesagt, there is no alternative und eine Alternative für Deutschland. So, das ist sozusagen die Ausgangssituation. Und dann, Sie haben das Stichwort genannt, die AfD ja von Anfang an intern vielfach zerstritten, viele verschiedene Lager, die da miteinander um Einfluss gerungen haben. Und im Frühsommer 2015 ist die Partei bei Umfragen bei 3-4%, also eine echte substanzielle Krise. Und dann kommt eben diese Grenze des Migrationsregimes für die AfD das Geschenk überhaupt. Und das Thema war vorher schon sozusagen im Programm sichtbar, aber seitdem ist es halt das Thema, was die AfD systematisch bespielt, auch erfolgreich bespielt. Und dem sie, glaube ich, einen erheblichen Teil dieses Erfolges verdankt und wo sie sich im Prinzip auch radikalisiert hat, was die inhaltlichen Positionen angeht.
Was mich jetzt noch interessieren würde, wäre quasi die Frage, die Parteien jetzt, CDU, SPD, jetzt auf die letzten Jahre geschaut, gerade auch 2015, könnte man ja sagen, okay, die Parteien haben Fehler gemacht, vielleicht haben der AfD eine Lücke gelassen, sagen manche. Manche kritisieren ja auch diesen Kurs von Merkel, aber andere sagen eben, also diese Liberalisierung oder auch diese, naja, auch Merkel war ja jetzt ja nicht klassisch konservativ, das haben ja viele sehr gut gefunden. Und da jetzt zu sagen im Sinne von, sie hat da einen Fehler gemacht, sie hätte rechtere Politik machen müssen oder sollen und dann wäre die AfD gar nicht entstanden, das ist, finde ich, auch eine sehr schwierige Debatte, weil erstens, man kann es nicht wissen und zweitens, man kann ja quasi nicht in Antizipation, dass dies und das passieren könnte, seine Werte, die man jetzt eben hat, anders rüberbringen oder anders gestalten.
Na gut, Sie sagen schon, da ist natürlich viel Spekulation dabei. Ja, was wäre passiert, wenn? Ich glaube, es lohnt sich auch, nochmal immer genau hinzugucken, wie über die damalige Situation gesprochen wird. Also von, nicht nur rechts außen, sondern vielfach wieder gesprochen, Merkel hätte die Grenzen geöffnet. Was in der Sache unsinnig ist, sondern wir hatten in der Situation ja offene Grenzen. Und die Alternative wäre gewesen, tatsächlich zu sagen, man macht die Grenzen systematisch zu und von der AfD vereinzelt gefordert, schießt im Zweifelsfall auf Kinder und Frauen. So, das ist im Prinzip die Konstellation gewesen, die es dort gab. Oder man lässt, das haben wir auch genug Bilder von gesehen, man lässt diese Menschen irgendwo, wenn es Herbst ist oder Winter, in Kälte und Schlamm mehr oder weniger alleine und so. Ob das sozusagen mit humanitären Verständnis von Menschlichkeit vereinbar ist, hätte ich erstmal große Zweifel. Die Frage der Migration, die ja im großen Kontext dahinter steht, ist eine, die, glaube ich, für die Gesellschaften des globalen Nordens zentral ist, für diejenigen, aus denen diese Menschen kommen, natürlich auch. Aber wir gucken natürlich jetzt in erster Linie erstmal auf die Gesellschaften, in denen wir leben. Die Frage, wie kann diese Migration menschenwürdig organisiert werden, ist, glaube ich, eine ganz zentrale Frage. Und es scheint mir unbestritten, dass wir, und das ist ein Argument, wo man natürlich auch kritisch drauf gucken kann, weil es so ein Nutzenargument ist, aber die seriösen Zahlen sind, glaube ich, wir brauchen 400.000 bis 500.000 Zuwanderung jedes Jahr. So, das muss man nicht gut finden, aber man muss dann eine Antwort haben, wie will man sonst mit diesen Problemen umgehen, genau, auf die Migration, ja, also auch gut, eine Antwort sagt.
Genau, kurz zum Hintergrund, ja. Das ist eine Zahl, die ja von verschiedenen Wirtschaftsverbänden auch ermittelt wurde, eben aufgrund des demografischen Wandels, ne, immer mehr Leute werden immer älter, weniger Leute, Fachkräftemangel etc., dass man deswegen einfach mehr Leute braucht und eben auch auf Migration angewiesen ist.
Genau, dann auf Migration angewiesen, und zwar ist das Migration, die in alle Bereiche oder in alle Qualifikationsniveaus erforderlich ist. Also nicht nur die Hochqualifizierten, da brauchen wir sicherlich auch welche. Und so wie das gesellschaftliche Klima im Moment ist, lässt sich gut beobachten, dass wirklich auch gut qualifizierte Leute lieber woanders hingehen. So, also da, wenn man das ernst meint, dass man da eine weltoffene Gesellschaft sein will und die eben auch qualifizierte Migration anzieht, dann muss man, glaube ich, da was tun. Aber okay, das ist die eine Seite.
Aber kurz dazu, weil also Ihre These wäre quasi, dass Rassismus beispielsweise in Deutschland oder eben halt auch, Fremdenfeindlichkeit in welchem Ausmaß auch immer, eben auch dazu führt, dass Fachkräfte sich nicht hier niederlassen, nicht hier bleiben und dann eher in andere Länder zum Beispiel gehen.
Ja, das glaube ich, da gibt es auch Studien zu, die das zeigen, insbesondere bei denjenigen, die zum Beispiel, weil sie Englisch sprechen, leicht nach Kanada, Großbritannien, die USA gehen können. Jetzt, es war noch ein bisschen vor Trump, das ist natürlich jetzt auch schwieriger geworden. Aber gerade, sagen wir, bei den qualifizierteren Berufen kann man auch nach Skandinavien gehen, da wird auch durchgängig gut Englisch gesprochen und so weiter. Also gibt es deutlich mehr Optionen. Und das ist sozusagen die eine Seite. Die zweite Seite ist der Migration, sie basiert in, nehmen wir mal die Flucht- und Kriegsmigration raus, Umweltmigration ist auch nochmal ein neues Thema, basiert ja in der Regel auf Wohlstandsgefälle. Ja, Menschen gehen, und das betrifft nicht nur Europa, da kann man auch im südlichen Afrika sehen, diejenigen, denen es in Mosambik nicht gut geht, die gehen nach Südafrika in der Hoffnung, dass es da für sie besser wird. Also wo es ein Wohlstandsgefälle gibt, da entsteht Migration. Und insofern, glaube ich, muss man an diese Frage substanziell ran. Ja, dieses Wohlstandsgefälle zu verringern und auch Entwicklungsoptionen zu unterstützen, die es in Ländern gibt, in denen im Moment eben viele Menschen sich auf den Weg machen. Bei weitem nicht so viele, wie immer dann in irgendwelchen Drohszenarien formuliert, wenn das da Millionen von Leuten darauf warten, nach Europa zu kommen oder sogar nach Deutschland, das ist natürlich Unsinn. Weil niemand verlässt da die Heimat auch leichtfertig. Ja, die haben da Familie und so weiter. Das ist irgendwie auch, sind auch komische Erzählungen, die da unterwegs sind.
Aber es gab ja zumindest auch auf politischer Ebene dann Fehler, würde ich mal sagen, bei der Integration. Also, dass da einfach viele Sachen schiefgelaufen sind, die dann den Menschen eben auch negativ aufgestoßen sind. Also, meine These jetzt mal in den Raum geworfen wäre auch, dass durch fehlgeleitete Integrationsmaßnahmen sehr viel verspielt wurde und Migration dadurch ein größeres Konfliktthema geworden ist, als es hätte sein müssen, weil man mit den Menschen, die hier hingekommen sind oder auch allgemein in die EU gekommen sind, natürlich auf politischer Ebene besser hätte umgehen können. Also wenn ein Dorf mit 2000 Leute, 600 Flüchtlinge beispielsweise hinkommen, dann ist das natürlich nicht unbedingt ein guter Umgang. Das ist jetzt ein Extrembeispiel, aber es gibt ja viele Beispiele, wo auch die Kommunen dann teilweise sagen, hier wurde einfach gemismanaged.
Ja, es gibt sicherlich und gab eine Unterschätzung der Aufgabe, die da entstanden ist. Es waren ja in relativ kurzer Zeit wirklich sehr viele Menschen, die nach Deutschland gekommen sind. Gleichzeitig haben wir gehabt sozusagen diese tatsächlich ja substanzielle Willkommenskultur, wo sich sehr viele Menschen engagiert haben. Und ich würde sagen, da sind auch Fehler gemacht worden, diese Willkommenskultur tatsächlich dauerhaft zu unterstützen. Und auch, da sind viele Ressourcen bereitgestellt worden, aber das Klagen der Kommunen, was es zum Teil ja gegeben hat, dass es Überforderung ist im Prinzip auf der einen Seite eine finanzielle Herausforderung gewesen. Und das sind politische Entscheidungen, wie viel Geld stellt man für bestimmte gesellschaftliche Aufgaben zur Verfügung. Und zum Teil sind es Herausforderungen, in der sozusagen haben wir genug Menschen, die sozusagen diese Stichwort Integration, Leistung, Sprachkurse und so weiter, können wir das anbieten. Gibt ja unterschiedliche Studien auch, inwieweit es gelungen ist, diejenigen, die jetzt in den letzten 10 Jahren gekommen sind, in den Arbeitsmarkt zu integrieren und so weiter. Gibt es pessimistischere und optimistischere Studien. Ich kann nicht wirklich beurteilen, wie das gelaufen ist. Aber im Großen und Ganzen, wenn man die Gesamtzahl nimmt und jetzt auch ja nochmal diejenigen, die aus der Ukraine gekommen sind, glaube ich, sind da ziemlich weitgehend positive Integrationsleistungen erreicht worden von beiden Seiten. Sowohl das, was diese Gesellschaft angeboten hat an Strukturen, aber auch von denjenigen, die gekommen sind. Also wenn ich manchmal auch hier bei uns an der Hochschule Geflüchtete, die vor 4, 5 Jahren gekommen sind, die sprechen Deutsch, wo ich sagen würde, da ist mancher, der hier schon länger lebt, nicht so gut, ja, weil die einfach das wollen. Ja, die wissen, okay, sie haben hier die Möglichkeit, sich ein neues Leben aufzubauen. Diese Gesellschaft bietet Möglichkeiten und die wollen das auch. Ja, und sind vielfach auch dankbar, dass sie diese Chance bekommen haben. Ja.
Jetzt gibt es ja aber noch mehr Themen als jetzt Migration, absolut, die natürlich im Aufstieg der AfD und allgemein im Thema Rechtsextremismus eine Rolle spielen. Liberalisierung der Gesellschaft haben wir auch schon genannt. Wirtschaftliche Probleme sind sicherlich ein anderes Thema. Genau, was würden Sie denn sagen, sind noch weitere Faktoren, die da relevant sind?
Na, dafür gilt ein bisschen das, was ich vorhin schon mal gesagt habe, dass das, was Menschen in dieses Gedankengut führt oder sie sich dafür entscheiden, dass sie die AfD wählen, sehr unterschiedlich sein kann. Also für die einen sind es vielleicht, ist es die Wahrnehmung, dass sie selbst in dem, was zum Teil ja tatsächlich auch eine konkurrente Situation ist, in der Konkurrenz um gesellschaftliche Ressourcen benachteiligt werden. Ob das dann stimmt oder nicht, ist eine zweite Sache. Das ist erstmal eine subjektive Wahrnehmung. Und sie sind der Meinung, dass ihnen mehr zusteht. So, und jetzt kann man sagen, ja, es gibt reale, auch ökonomische und soziale Probleme, Stichwort Armut, Kinderarmut und so weiter, wo unsere Gesellschaft Defizite hat in der Bearbeitung dieser Probleme. Und dann verfängt eben bei einem Teil der Menschen die Interpretation, wenn wir den Geflüchteten nicht so viel geben würden oder wenn die Ausländer diese Plätze nicht wegnehmen würden, dann hätte mein Kind diesen Platz gekriegt. So, das hat sozusagen mit den tatsächlichen Ursachen, warum wir nicht genug Kita-Plätze haben, zwar nichts zu tun, aber das verfängt zum Teil. So, bei anderen ist es vielleicht eher die Frage, wie zeigt sich sozusagen die Vielfalt in den Familienmodellen? Ja, alleinerziehend oder zwei Frauen, zwei Männer, die Kinder großziehen und so weiter. Die sagen, das ist nicht so, wie ich das kenne. Ja, das ist wieder die Natur. Oder was auch immer sozusagen dann die individuellen Begründungen sind. Und ich glaube zum Beispiel, dass in letzter Zeit diese, also von queeren Personen, dass das sozusagen in den Mittelpunkt gerückt ist, auch damit zu tun hat, weil das Weltbild, wo es sehr geordnet zugeht, ja, bestimmte Kategorien, das ist ein Mann, das ist eine Frau und so weiter, solange das Männer und Männer sind, okay, das kann man vielleicht noch tolerieren, aber wenn sozusagen dieses System von Zweigeschlechtlichkeit in Frage gestellt wird, dann sind wahrscheinlich wirklich viele Leute irgendwie raus und sind sehr irritiert, obwohl sie ja gar nicht, niemand erwartet von ihnen, dass sie ihr Leben auch so leben. Ja? Aber es wird eine gesellschaftliche Ordnungsvorstellung irritiert, substanziell irritiert, wo die dann sagen, nee, wenn das so weit kommt, da weiß man ja gar nicht mehr, woran man ist. Ich sag's ein bisschen salopp. Ja?
Alles entwickelt sich so schnell, Veränderung ist konstant und manche haben einfach das Gefühl, nicht mehr mitzukommen und denen geht das dann auch zu weit.
Denen geht das zu weit und es geht eben zum Teil auch zu schnell. Ja? Mhm. Und dann haben wir noch, das ist sozusagen nochmal der große Rahmen, glaube ich, ja eine Vielzahl von wirklich substanziellen Transformationsprozessen, Digitalisierung, jetzt KI, also künstliche Intelligenz. Und wir haben diese Vielzahl von Krisen, die wirklich in einem engen Zeitraum aufeinander gefolgt sind. Und wenn man dann, will ich nicht darauf reduzieren, aber wenn man mit Menschen zum Beispiel in Ostdeutschland spricht, die sagen, wir haben nach 1990 diese große Transformationskrise oder den Prozess irgendwie bewältigt. Dann gab es sozusagen nochmal die Finanzkrise. Jetzt soll ich schon wieder mich auf alles neu einstellen. Jetzt ist mal Feierabend. Das soll mal so bleiben, wie es ist. Und dann ist natürlich die AfD die Marke, die dafür steht. Ja, wir müssen nichts ändern. Klimawandel haben wir nicht. Wir machen weiter mit unserer fossilen und so weiter. Ja. Also es sind manchmal gar nicht so Sachen, die man sich so, also wo Menschen sozusagen aus so einer ideologischen Position kommen, sondern aus dem Alltag, aus Alltagssorgen, aus Erfahrungen und dann sozusagen in einer Ideologie das finden, wo sie sagen, ja Mensch, das passt eigentlich für mich im Moment.
Die interessante Frage, die ja jetzt auch politisch viel diskutiert wird, ist ja eben, was macht man dagegen? Ne? Also wir wissen jetzt, wie es ist. Ist dann jetzt die Frage, kriegen wir die AfD wieder weg, kriegen wir die Umfragewerte der AfD wieder runter, was können die etablierten Parteien machen, was kann die neue Regierung tun, damit die AfD weniger Erfolg hat und am besten sogar zurückgeht?
Große Frage, weil auch da, glaube ich, unterschiedliche, sagen wir mal, Teilaufgaben mit verbunden sind. Dass die AfD so viel Stimmen bekommen hat und absehbar, glaube ich, auch bekommt, hat zum Teil ja auch damit zu tun, dass die anderen Parteien, also dass das Vertrauen in die anderen Parteien substanziell zurückgegangen ist. Wie gesagt, weil bestimmte Erwartungen, die nicht erfüllt worden sind, vielleicht machen wir noch ein kleines Beispiel, sehr aktuell jetzt mit Blick auf den Koalitionsvertrag und das, was Merz da machen will, Stimmen aus der CDU in Baden-Württemberg, wo dann Leute sagen, naja, ich erwarte, dass neben der Migrationsfrage zum Beispiel das Cannabis-Gesetz wegfällt und dass zurückgenommen wird dieses Gehweg-Belästigungsgesetz. Also ein Gesetz, wo es darum ging, dass da, wo insbesondere Frauen beraten werden mit Blick auf Schwangerschaftsabbrüche, in einem bestimmten Umkreis, die nicht angesprochen werden dürfen von sogenannten Lebensschützern. Mhm. So. Und da sagen Konservative, die eben vielleicht auch gegen Schwangerschaftsabbrüche sind, diese Beratung auf der Straße oder diese Einstellung soll möglich sein. So, wenn die CDU das jetzt nicht durchsetzt, dann sagen die vielleicht, naja, also da habe ich ja die Stimme verschenkt, nächstes Mal AfD. So, wie kann sozusagen also Vertrauen, es geht ja nicht allein um Vertrauen, es geht auch um Vertrauen in demokratische Prozesse und in im Prinzip eine menschenrechtsorientierte Politik. Das, glaube ich, ist die zentrale Aufgabe, vor der die demokratischen Parteien stehen. Und da tun die sich keinen Gefallen, wenn sie beim Thema Migration beispielsweise der AfD nach dem Mund reden. Das funktioniert nicht, das finde ich, haben diese Wahlen auch wieder gezeigt. Sondern man muss, glaube ich, einmal eben diese Debatte erweitern, um die positiven und notwendigen Aspekte von Migration, über die hatten wir eben schon kurz gesprochen. Und man muss, glaube ich, auch deutlich formulieren, dass so diese Idee, dass es im traditionellen Sinne sowas wie ein deutsches Volk gibt, das sich durch bestimmte Eigenschaften charakterisieren lässt, dass das eine Idee ist, die nicht mehr funktioniert, die eigentlich nirgendwo funktioniert. Auch wenn Leute wie Trump das für die USA versuchen wieder zu implementieren und andere Parteien in anderen Ländern. Sondern wir leben in einer Gesellschaft, die, wenn man sie überhaupt in Gruppen denkt, und dafür gibt es vielleicht auch Gründe, weil sich sozusagen unterschiedliche Gruppen formieren, dass wir eher in einer Gesellschaft leben, wo es nicht die eine große Mehrheit gibt, sondern wo es viele Minderheiten gibt, die sich mal so und mal so zusammensetzen. Ja? Und nicht zwingend an Linien von Ethnizität oder von Herkunft oder von Sprache und so. Und ich glaube, solche Idee muss man stark machen, die Idee von Vielfalt und auch nochmal von grundlegend von Menschenrechten und Demokratie, was eigentlich Demokratie ist. Und da, glaube ich, haben wir ein bisschen was verpasst. Wir brauchen, glaube ich, nochmal eine sehr grundlegende Diskussion um die Frage, in welcher Gesellschaft wollen wir eigentlich leben? Eine Gesellschaft von Solidarität oder eine Gesellschaft von Ausgrenzung? Ich mache es jetzt sehr plakativ. Und ein bisschen haben wir das verpasst, schon 1990, als das Grundgesetz quasi unverändert für das vergrößerte Deutschland genommen wurde. Anstatt genau. Da nochmal die Chance zu nutzen und zu sagen, okay, ihr habt eure Erfahrungen im Osten gemacht. Ihr habt sozusagen eine ganz andere Geschichte. Und wie können wir das jetzt zusammen machen?
Ja, ein Thema, das habe ich damals mit meinem Geschichtslehrer auch viel diskutiert. Okay. Grundgesetz heißt ja eben auch Grundgesetz, weil es initial eben nur auch gelten sollte, bis bis BRD und DDR dann wieder vereint sind und es ein Staat ist und man dann eben halt im besten Fall eine neue Verfassung ausarbeiten kann, was dann eben nicht passiert ist, was ein Kritikpunkt ist von vielen. Hier Steffen Mauder hat ja auch ein Buch drüber geschrieben, Ungleich vereint, warum der Osten anders bleibt. Der hat auch über das Thema eben gesprochen, dass halt, und sie hat das eben auch schon mal angerissen, dass in diesem Prozess der Einigung sehr viel liegen geblieben ist und sehr, sehr viel sehr viele Konflikte gab, die nie aufgearbeitet wurden, was ja eben in gewisser Weise vielleicht in dieser Veränderungsmüdigkeit, die Sie eben angesprochen haben, auch resultiert.
Vielleicht nochmal ein anderes Beispiel, wenn es um Vertrauensverlust geht. Wir haben mit dieser Pandemie eine tiefgehende gesellschaftliche Krise gehabt und mit Einschränkung von Freiheiten, die wir würde ich jedenfalls, soweit ich das erinnere, ich bin jetzt schon ein bisschen älter, in der Geschichte der Bundesrepublik nicht hatten in dieser Form. So, und jetzt ist ja die Frage, wie wird das aufgearbeitet? Wie guckt man da nochmal drauf? So, und da gibt es einige, die sagen, okay, wir müssten dazu einen gesellschaftlichen Dialog organisieren. Dann gibt es andere, die sagen, naja, so eine kleine Enquete-Kommission, wo die Spezialisten darüber reden, reicht. Und dann ist das Argument, ja, ein solcher auch selbstkritischer Rückblick wird ausgenutzt von den Pandemieleugnern und so weiter und so weiter. Ja, das kann passieren. Trotzdem glaube ich, ist es richtig, das zu tun. Sozusagen nochmal zurückzugucken, was war richtig, was war falsch. Und zwar nicht nur unter Expertinnen, sondern tatsächlich auch unter Einbeziehung der Bevölkerung. Ja, auch das ist, glaube ich, eine Frage, wo Vertrauen zurückgewonnen werden kann. Menschen haben das Recht, sozusagen da auch sich nochmal mit zu beschäftigen, dass ihnen Angebote gemacht werden, wo sie sich einbringen können. Jedenfalls finde ich das Teil auch eines demokratischen Prozesses. Und wenn wir Vertrauen zurückgewinnen wollen, zurückbringen wollen, dann heißt das auch sozusagen ins Gespräch zu gehen und nicht nur da, wo es einem vielleicht gerade gefällt und für einen selbst günstig ist.
Also so ein bisschen wie dieses Konzept der Bürgerräte.
Könnte eine Form, ne, sein.
Also wo man so quasi basisdemokratisch erstmal in den Kommunen, wo dann Leute, ganz normale Leute eben über Themen sprechen können, mit denen sich dann beispielsweise Politiker auseinandersetzen müssen und ähnliches. Okay. Sie haben jetzt angesprochen, man soll der AfD nicht nach der Nase tanzen und nicht deren Inhalte übernehmen. Das ist ja quasi genau die Debatte. Also die einen sagen, okay, offensichtlich wollen die Wählenden diese Politik, deswegen müssen wir diese Politik mehr oder weniger so auch machen in der Form. Und lieber machen das die etablierten demokratischen Parteien, als es dann wirklich die AfD macht. Und das andere Argument ist ja quasi, nein, es ist nicht unbedingt die Kausalität hier, dass die Menschen unbedingt das wollen oder dass das jetzt das Problem irgendwie lösen würde, sondern es ist vielmehr der Umgang mit dem Ganzen. Es ist das Vertrauen, was Sie angesprochen haben, in die Demokratie, in die Werte, das einfach schwankt. Und auf der anderen Seite frage ich mich, wie können die demokratischen Parteien den Erwartungen, die sie bekommen, überhaupt gerecht werden? Weil ich habe das Gefühl, das können sie gar nicht. Also die Erwartungen gehen so weit auseinander, dass selbst wenn sie auf dem Papier meiner Meinung nach alles perfekt machen würden, dass sie für 100 andere Leute und ganz, ganz viel mehr das nicht machen würden. Und da irgendwie einen Weg zu finden, wo man, ich sag mal, eine breite Mehrheit zufriedenstellt, halte ich fast für unmöglich. Und das ist natürlich so ein bisschen pessimistisch auch, aber das sehen wir ja auch jetzt an der Debatte mit dem Koalitionsvertrag. Viele sagen, okay, ich habe die Partei gewählt, jetzt gucke ich mir den Koalitionsvertrag an, ist nicht so. Dann denke ich mir aber, ja klar, aber das ist ja auch ein Vertrag zwischen zwei Parteien, die unterschiedliche Sachen wollen. Natürlich wird dann Friedrich Merz nicht alles das durchsetzen, was er im Wahlkampf durchsetzen wollte, und die SPD kann die Sachen nicht durchsetzen. Es ist ja eben dieser demokratische Prozess, das gehört eben dazu, und ich habe einfach das Gefühl, die Erwartungshaltung der Menschen ist auch teilweise sehr unrealistisch, weil wenn man eben auch mal in andere Länder schaut, dann ist es im Vergleich dazu, in Deutschland ist immer noch eines der reichsten Länder der Welt, eines der sichersten Länder der Welt, ein extremes Privileg, in diesem Land zu leben. Und trotzdem gibt es so unglaublich viel, worüber man sich natürlich auch rechtmäßig beschweren kann. Aber da gehen manchmal, finde ich, auch so ein bisschen die Maßstäbe verloren.
Ja, das ist ja so. Und ist die Situation, die Sie beschreiben, ist sicherlich ein Dilemma, was ein Stück weit aber auch mitproduziert wird aus dem politischen Feld, wenn nämlich Erwartungen erweckt werden, von denen man eigentlich weiß, dass sie nicht durchsetzbar sind. Also wenn man irgendwie dann sagt, okay, wir werden die Migration, mal abgesehen davon eben, ob es überhaupt sinnvoll ist, das so weit zu regulieren und einzuschränken. Wir werden die, gibt es glaube ich auch so eine Verlierung in Anlehnung an Trump von Tag 1 sozusagen, führen wir da strikte Grenzkontrollen ein und so weiter. Jetzt auch nochmal abgesehen von irgendwie juristischen Problemen. Ich glaube, bei aller Schwierigkeit, die das ja auch mit sich gebracht hat, gibt es für diese Frage, kommt eigentlich nur eine europäische Lösung in Frage. Das wird viel diskutiert und ist mühsam genug. Das haben wir in den letzten Jahren immer wieder sehen können. Aber eine nationalstaatliche Lösung löst aus einen Dominoeffekt. Ja, und dann sozusagen nehmen wir das Modell, Deutschland sagt, man macht zu, dann ist sozusagen sagt Polen, ja gut, machen wir auch, und die Niederlande und so weiter. Also das ist ja kein, gerade wenn wir sozusagen uns in die Erinnerung rufen, dass wir hier auch Menschen für menschenrechtliche Standards eintreten wollen, ist das ein Verfahren, was nicht funktionieren wird, oder eben nur um den Preis von dann im Ergebnis doch weitgehend geschlossenen Grenzen Klammer auf, grüne Grenze lässt sich nie 100% kontrollieren, Klammer zu. Und eben einer doch weitgehenden Enthumanisierung der Asyl- und Migrationspolitik. Und das ist die Frage, wollen wir das? Da sind wir wieder sozusagen bei dieser Grundsatzdebatte, was für eine Gesellschaft wollen wir eigentlich? Und das, was wir, glaube ich, in der Bundesrepublik, Sie haben angesprochen, in anderen Ländern ist es sozusagen auch in gewisser Hinsicht noch instabiler. Das, was wir hier, glaube ich, in den letzten Jahren gerade erfahren und auch ein bisschen lernen, ist, dass diese außerordentliche politische Stabilität, wie sie in der alten Bundesrepublik war, im Guten wie im Schlechten, ja, das hatte natürlich auch hohes Beharrungsvermögen, dass es das wahrscheinlich nicht mehr gibt. Ja, also zwei Parteien bilden die Koalition, die Zeiten sind vermutlich für länger vorbei. Es sei denn, man hat sozusagen dann einen stabilen Block rechts, AfD 25 und CDU 25. Das wäre dann wieder eine relative Stabilität, jedenfalls was auf dieser Ebene. Also ich glaube, es werden zum Teil falsche Erwartungen geweckt und damit eben auch Enttäuschung vorprogrammiert. Und dann die Lesart oder Interpretation ist, naja, der Merz hat viel versprochen, halten kann das auch nicht, dann bleiben wir doch bei der AfD oder gehen zur AfD, weil die werden es dann wirklich tun.
Aber, also ich frage mich dann immer, es gibt sehr viele sehr schlaue Menschen und das bei all den Argumenten, die wir jetzt haben, dass dann 20-25% sagen, die Stimme geben wir der AfD und wir glauben, dass die AfD diese Probleme realistisch lösen kann, kann man ja eigentlich nicht behaupten, weil man, ich verstehe, wenn das Argument im Sinne von, dass Menschen das aus Protest wählen, aber dass Menschen sich wirklich davon überzeugen können, dass diese Partei die Probleme ernsthaft lösen kann, wenn man sich immer anschaut, was die an Argumenten vorbringen, was die an Punkten in ihrem Wahlprogramm haben, dann stimmt das ja auch überhaupt nicht überein. Also erstens mal, wie können so viele Leute sich davon überzeugen lassen und wie weit geht das? Also wie groß ist das Potenzial der AfD überhaupt? Also da rede ich immer mit vielen Leuten drüber. Ist das jetzt nur gerade aktuell so ein bisschen, das sind 10 Prozentpunkte davon alleine sind irgendwie Protest aktuell und die haben der Kern sind nur 10-15%, oder geht das weiter auf 30-35% hoch?
Gute Frage, wenn wir das wüssten. Ich kann es Ihnen nicht genau beantworten. Also ja, es gibt immer, wenn wir eine Zahl haben wie 25%, arbeiten wir mal einfach mit der, das kann man, könnte man anpassen, gibt sicherlich immer einen Teil, der das ist, was wir als Stammwählerin bezeichnen, also Leute, die wirklich sagen, okay, das ist meine Partei, der fühle ich mich dauerhaft verbunden. Die sehe ich nicht nur als als Problemmarkierer an, sondern auch als Problemlöser. Und da sehen wir sozusagen, dass der Anteil gestiegen ist in letzter Zeit, wenn wir Befragungen uns angucken, wo die Leute dann eben sagen, naja, die sagen nicht nur, da ist das Problem, sondern eben auch eine gute Lösung dafür. Das steigt, das stabilisiert die Zahl der Stammwählerinnen. Und dann gibt es diejenigen, die, finde ich, immer ein bisschen leichtfertig als Protestwählerinnen bezeichnet werden, also diejenigen, wo unterstellt wird, naja, eigentlich wollen die mit ihrer Stimme nur sagen, dass sie unzufrieden sind. So. Aber gleichzeitig wird ja relativ schnell deutlich, mit was sie eigentlich unzufrieden sind. Also es hat immer auch eine inhaltliche Komponente. Sonst würde jetzt vielleicht, keine Ahnung, die FDP viele Stimmen kriegen oder die Linkspartei, die ja ein bisschen zugelegt hat, oder irgendwie die Tierschutz, wer auch immer. Protest kann man auf unterschiedliche Art ausdrücken. Ja. Da gibt es immer eine inhaltliche Komponente. Und die ist erkennbar, auch aus den Befragungen in jüngerer Zeit jedenfalls gekoppelt an die Frage, ich will eine restriktivere Asyl- und Migrationspolitik. So, und jetzt muss man sich natürlich eigentlich fragen, wie kommt es dazu, dass eine wachsende Zahl von Menschen das als eine solch zentrale Frage ansieht und einen bestimmten Lösungsweg auch als angemessen betrachtet. Und dann wird es natürlich nochmal komplizierter, weil dann haben wir unterschiedliche Akteure. Wir haben auf der einen Seite die AfD, die das Thema eben sehr offensiv und systematisch bespielt, mit sehr eindeutigen Positionen. Wir haben eine Medienlandschaft, wo es auch starke Stimmen gibt, die zum Teil sehr ähnlich auftreten. Es gibt natürlich auch diejenigen, die das differenzierter angucken, wie die liberalen Medien. Wir haben die ganzen Social Media Raum, der bespielt wird, sehr systematisch, und wo die Zahl derjenigen, die überhaupt nicht mehr, sagen wir mal, traditionelle, zumindest Printmedien zur Kenntnis nehmen, deutlich zurückgeht. Ja, Sterben von Lokalzeitungen, gibt es alles Studien zu. Und wir haben dann eben im demokratischen, politischen Raum auch eine Bewegung, die, ich habe das vorhin schon mal kurz angedeutet, dann, indem sie ebenfalls für eine sehr restriktive Migrations- und Asylpolitik eintritt, im Prinzip andere Lesarten an den Rand drängt. Also Lesarten, die eben Migration, Asyl nicht nur negativ sehen. Und das führt dazu, dass eben ein wachsender Teil der Bevölkerung sagt, okay, das ist wirklich das Problem, was, wenn wir es lösen, uns von möglichst vielen anderen Problemen befreit. Ja, und davon muss man wegkommen, das ist aber ein langer Weg. Also wenn ich jetzt zu Vorträgen eingeladen werde, dann ende ich meistens damit, dass ich sage, auf Ihre Frage, wie kann man das sozusagen wieder zurückdrängen, die AfD als Partei und auch die entsprechenden Einstellungen, dann ist meine Antwort, wir brauchen 20 Jahre, um das Vertrauen wieder aufzubauen, um sozusagen die Wirkmächtigkeit von solchen Diskursen, die ja zum Teil über viele Jahre laufen, wieder zurückzudrängen und erstens über andere Themen zu sprechen, die eben auch sehr wichtig sind. Lange Liste von Zustand der Schulen über die Kita-Plätze und so weiter und so weiter. Mhm. Ja, die für viele Menschen ja auch zentral sind, weil sie mit ihrem Leben viel zu tun haben, die aber nicht solchen Handlungsdruck in der Politik erzeugt haben. Und dann wird zwar gerne gesagt, ja, ein großer Teil der Bevölkerung will, dass weniger Migration ist, aber ich würde sagen, ein großer Teil möchte auch eine gute Versorgung bei den Kitas. Das schlägt dann aber nicht in solchen politischen Maßnahmen durch. Also das ist auch ein bisschen, wird selektiv herangezogen, was einem selber gerade passt. Und das ist vielleicht dann der letzte Punkt dazu. Es gibt eben auch in den demokratischen Parteien nach wie vor neben den liberalen Positionen auch überall konservative Positionen, sei es in Fragen von Migration, sei es in Fragen von Geschlechterpolitik.
Sollte die AfD verboten werden?
Dafür gibt es ja bestimmte Kriterien, die das Bundesverfassungsgericht entwickelt hat in bisherigen Verfahren. Und die eine Frage ist also, erfüllt die AfD diese Kriterien? Ist sie verfassungswidrig? Ist sie eine Gefahr für die Demokratie? Ist das Verbot verhältnismäßig? Und die Stimmen in der Wissenschaft, würde ich sagen, in der Rechtsextremismusforschung, die sagen würden, die Partei ist nach Programm, nach Tätigkeit und nach dem, was ihre führenden Vertreterinnen sagen, eindeutig rechtsextrem und eindeutig verfassungswidrig. Die Zahl der Kolleginnen, die das sagen, ist deutlich gestiegen in den letzten 4-5 Jahren, weshalb, glaube ich, kaum noch jemand von Rechtspopulismus spricht, wenn es um die AfD geht. Wir haben eine zunehmende Einstufung der Partei entweder als Prüffall oder als erwiesen rechtsextrem auch durch die Nachrichtendienste, / Innenministerien. Und wir warten alle auf das neue Gutachten des Bundesamtes für Verfassungsschutz. Die AfD hat versucht, diese Einstufung und deren öffentliche Kommunikation juristisch anzufechten, ist damit, ich glaube, in 95% der Fälle gescheitert, was zeigt, dass die Belege, die es dafür gibt, doch substanziell sind. Und dann ist sozusagen die andere, also ich glaube, inhaltlich lässt sich das machen. Die Frage, ist es politisch sinnvoll? Das, glaube ich, ist umstritten. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum sich bis jetzt diejenigen, die ein solches Verbot per Antrag auf den Weg bringen könnten, also Bundesregierung, Bundestag, Bundesrat, sich da bis jetzt nicht rantrauen, weil das Argument, dass man eben dann doch einem erheblichen Teil der Wählerinnen ihre Partei nimmt, schwerwiegt. Das, glaube ich, kann man auch nicht kleinreden. Das ist demokratietheoretisch ein relevanter Eingriff. Gleichzeitig ist ein solcher Eingriff meines Erachtens geboten, weil damit ein, wenn das Bundesverfassungsgericht dann ein solches Verbot ausspräche, ein politischer Akteur aus dem Rennen genommen wird, wenn man es ein bisschen salopp sagt, der eine verfassungswidrige Politik verfolgt und auch eine entsprechende Programmatik hat. Und gerade für solche Fälle ist eigentlich dieses Instrument des Parteienverbots geschaffen worden. Und man kann sich vielleicht eher ein bisschen fragen, ob es fast zu spät ist, dieses Instrument zur Anwendung zu bringen, ob sozusagen die Bedenken, die Vorbehalte bei 14%, ja, wo man ja auch sagen würde, bei 14% hat eine Partei durchaus auch die Möglichkeit, die eigenen Positionen durchzusetzen. Ja, jetzt sind sie noch nicht ganz verdoppelt, aber bei 25. Also ob nicht der Zeitpunkt fast verpasst wurde.
Ja, was ist wehrhafte Demokratie? Ich meine, in diesen Debatten denke ich mir immer, das sind ja eben die Lektionen, die man aus der Weimarer Republik gelernt hat, dass Demokratie sich auch selber abschaffen kann und dass deswegen ja extra in der Verfassung Vorkehrungen getroffen wurden, dagegen vorzugehen. Jetzt ist natürlich eine Frage, ist es zu spät, ist es politisch sinnvoll? Jetzt heißt dieser Podcast ja Deutschland, deine Demokratie. Wir sprechen jetzt gerade eben um explizit dieses Thema. Wie ist der Zustand der Demokratie? Was gefährdet die Demokratie, wenn wir da auf die internationale Ebene schauen? Jetzt aktuell mit Trump auch und auch in anderen Ländern, in Italien, in Frankreich. Ein Riesenthema, Rechtsextremismus, Rechtspopulismus. Gefühlt immer mehr ein Rückgang in die Vergangenheit wieder in vielen Richtungen. Und so eine, ja, so eine Müdigkeit von Demokratie auch, die ich selber wahrnehme, die es vor 10, 15 Jahren so nicht gegeben hat. Und auch Leute, die jetzt der gesellschaftlichen Mitte irgendwie angehören, aber immer so mehr so Fragen stellen wie, ja, ob Demokratie jetzt wirklich die beste Option ist, ob es da nicht noch was Besseres gibt, weil man eben einfach merkt, dass die Probleme, die wir haben, und es sind viele Probleme, viele Krisen in kürzerer Zeit, wie Sie angesprochen haben, die Demokratien dieser Welt diese Probleme noch lösen können. Und da wird immer, immer mehr dran gezweifelt. Und das nehme auch ich wahr. Und deswegen finde ich es so wichtig, solche Gespräche zu führen und eben auch so ein Thema besser zu verstehen. Und wir wissen zwar jetzt nicht, also ich wüsste jetzt als Politiker trotzdem nicht, wie ich das am besten machen sollte, aber ich habe jetzt auf jeden Fall ein bisschen was dazu gelernt. Was würden Sie denn sagen? Wie gut ist es um unsere Demokratie bestellt? Und
das ist auch, glaube ich, eine vielschichtige Frage. Ich versuche das mal an 3 oder 4 Punkten zu machen. Also erstens, wir haben ja regelmäßig Befragungen der Bevölkerung, die auch repräsentativ dann sind, wo gefragt wird, was halten Sie von der Demokratie als Idee und was halten Sie davon, so wie Sie es aktuell erleben? Und nach wie vor haben wir da relativ hohe Zustimmungswerte oder ziemlich gute Zustimmungswerte, wenn es um die Idee der Demokratie geht, im Sinne von Volksherrschaft, also dass sozusagen die Bevölkerung letztendlich der Souverän ist, selbst wenn es vermittelt ist, eben über parlamentarische Prozesse und so weiter. Und bei der zweiten Frage wissen wir, dass die Zustimmung deutlich abgenommen hat und die positiven Bewertungen von Demokratie. Das Problem bei diesen Befragungen ist ein bisschen systematisches, dass wir nicht wissen, wenn wir die Menschen danach fragen, wie sie die reale Demokratie bewerten, nicht wissen, was für ein Demokratiebild sie haben. Also haben sie ein Demokratiebild, und das schließt ein bisschen an die Frage an, wo vor allem wichtig ist, was hinten rauskommt. Geht es mir gut? Wie das zustande kommt, ist mir eigentlich egal. Ja, so. Und das ist schon auch ein Demokratieverständnis, also sozusagen was so outcome-orientiert ist, was relativ stark verbreitet ist. Und wenn dann das System nicht liefert, sei es irgendwie eine Vorstellung von einer bestimmten Gesellschaftsordnung, sei es ökonomische Sicherheit, was auch immer, dann ist die Abwendung von der Demokratie wahrscheinlicher, als wenn es tatsächlich eine stabile Überzeugung gibt, okay, Demokratie bedeutet für mich, dass vielleicht sogar in allererster Linie, dass Menschen sich aktiv einbringen, und zwar sei es im konventionellen Rahmen, also Parteien, sei es aber vielleicht auch eher unkonventionell, irgendwelche Bürgerinitiativen, Bürgerräte, was auch immer. Also das ist so ein bisschen das Dilemma an diesen Befragungen, dass wir nicht genau wissen, mit welchem Bild von Demokratie die Menschen eigentlich da antworten. Die zweite Überlegung wäre, dass tatsächlich ja die Demokratie, wie wir sie haben, nicht perfekt ist und wahrscheinlich auch nicht sein kann. Dass aber zum Beispiel bestimmte Bereiche, die für unser gesellschaftliches Zusammenleben ja bedeutsam sind und für die Lebenssituation von Menschen folgenreich, eigentlich aus der demokratischen Teilhabe ausgenommen sind. Also was und wie zum Beispiel produziert wird, entscheidet ja nicht die Gesellschaft, sondern es entscheiden im Wesentlichen die Unternehmer. Ja, und gibt natürlich immer hier und da ein bisschen Mitbestimmung, aber im Großen und Ganzen. So, also wir haben diesen Bereich. Wir haben erkennbar, auch das wissen wir seit langem, eine höhere politische Partizipation in den Stadtteilen und von den gesellschaftlichen Schichten, die es ökonomisch gut geht, die gut gebildet sind. Und zum Teil die Hälfte davon auch bei Wahlbeteiligung in eher abgehängten Stadtteilen und so weiter. Auch das ist natürlich ein demokratisches Defizit, was jetzt noch gar nichts damit zu tun hat, dass jetzt irgendwelche Rechtspopulisten oder so weiter da Profit versuchen draus zu schlagen, politischen Profit. Es gibt Ermüdungserscheinungen, um diesen Begriff vielleicht nochmal aufzunehmen, was Demokratie angeht, weil sie vielleicht für die jüngeren Generationen viel selbstverständlicher geworden sind als für diejenigen, die noch autoritärere, diktatorische Zeiten erlebt haben oder sozusagen von ihnen gehört haben, vielleicht selbst Lernprozesse durchgemacht haben. Insofern glaube ich, ist eine der zentralen Aufgaben tatsächlich sowas wie die Demokratie wiederzubeleben. Ich hatte vorhin eingangs ja gesagt, wir haben dieses Projekt Education for Democracy. Ja. Wie kann das eigentlich gehen in Feldern der formalen Bildung, der nicht formalen Bildung? Also ist nicht alles Schule, obwohl Schule da natürlich ein zentraler Ort ist. Da brauchen wir, glaube ich, Freiräume auch. Bleiben wir aber bei Schulen in schulischen Kontexten. Gleichzeitig das Problem, überfordern wir Schule damit. Ja, die Lehrerinnen sagen ja, oh, jetzt müssen wir uns auch noch sozusagen darum kümmern. Ja, sowieso schon so viel auf dem Zettel. Das heißt, wir brauchen da auch Freiräume. Wir brauchen da vermutlich auch finanzielle Ressourcen, um sowas zu ermöglichen. Also es ist eine Riesenaufgabe. Zu der gehört auch die Debatte um die Frage der Meinungsfreiheit. Wo sind eigentlich die Grenzen? Wie werden Debatten geführt? Da ist man schnell mit Schlagworten dabei wie Cancel Culture und was darf man heute noch sagen und so. Wo mit solchen Parolen auch, finde ich, viel Schindluder getrieben wird, um sich selbst zu immunisieren. Ja. Man haut irgendwie einen rassistischen Spruch raus, dann kommt Kritik und sagt man, da darf man das nicht mehr sagen.
Ja, und was man eigentlich sagen will, darf man heute nichts mehr sagen, ohne kritisiert zu werden
genau,
dabei.
Genau, das ist nämlich der Punkt dahinter, ja, aber man versucht sich eben zu immunisieren, indem behauptet wird, man darf das gar nicht mehr sagen, aber eigentlich will man nur das sagen können und alle anderen sollen den Mund halten und so weiter. Also da wird irgendwie viel instrumentalisiert auch. Also insofern glaube ich, gibt es wirklich sehr, und ich will nicht sagen, dass es nicht auch problematische Tendenzen da gibt manchmal. Ja, das ist gerade bei sehr kontroversen Themen und so weiter, da gibt es sicherlich auch mal Diskursräume, die unnötig eingeschränkt werden. Das würde ich auch so sehen. Insofern da sozusagen den Weg zu suchen, der angemessen ist, einen möglichst offenen Diskurs, eine offene Debatte zu ermöglichen. Und gleichzeitig aber da, wo es strafrechtlich sowieso, aber wo es auch menschenrechtsfeindlich wird, zu sagen, hier ist eine Grenze, die können wir nicht akzeptieren als Gesellschaft, das ist, glaube ich, eine zentrale Aufgabe. Und die wird logischerweise anspruchsvoller und komplizierter darüber, dass durch die sozialen Medien lässt sich das sozusagen kaum kontrollieren. Und wenn dann noch jemand wie Elon Musk sagt, okay, wir öffnen da mal die Schleusen und Kontrolle interessiert uns gar nicht mehr und selber da entsprechend unterwegs ist, wird es natürlich noch schwieriger, das wirklich zu machen. Also es ist eine Riesenaufgabe. Ja.
Sehen wir, was die Zukunft bringt. Vielen Dank an Sie, Professor Würchow.
Gerne.
Und auch vielen Dank an alle, die zugehört haben. Folgt dem Podcast gerne auf Spotify, Instagram und Co. Lasst gerne eine Bewertung oder einen Kommentar da und wir hören uns dann wieder nächste Woche Mittwoch um 20 Uhr. Bis dahin. Und bleibt nett zueinander.